mit Gigi Deppe. Haben Sie vielleicht heute Geburtstag? Dann können Sie nämlich sagen, ich habe am selben Tag Geburtstag wie das Bundesverfassungsgericht. Nun kann man ja bei solch einer Institution immer auch noch ein anderes Datum finden. Im September vor 70 Jahren hat es seine Arbeit aufgenommen, genauer Anfang September. Aber die offizielle Eröffnungsfeier, die fand genau heute vor 70 Jahren statt. Hören Sie selbst, was der Reporter von damals berichtete.
Die Stadt Karlsruhe hat wieder einmal einen ihrer großen Tage. Nach dem obersten Bundesgericht hält heute endlich auch das Bundesverfassungsgericht seinen offiziellen Einzug.
70 Jahre Bundesverfassungsgericht, darum soll es heute gehen. Wir wollen an verschiedene Urteile erinnern und vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Ihnen das ein oder andere einfällt. Diese Urteile, die sind ja auch unsere Geschichte, die Geschichte von den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland.
Dieses Urteil ist eine schallende Ohrfeige.
Heute watscht selbst das Bundesverfassungsgericht die Bundespolitik ab.
Eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung.
Das Bundesverfassungsgericht gibt unserer Politik eine Ohrfeige.
Eine Ohrfeige für die Bundesregierung.
Gesetz gekippt, Ohrfeige. Dabei passiert das eigentlich selten. Im Schnitt haben nur 2% der Verfassungsbeschwerden Erfolg.
Wessen Leben wurde auch durch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts verändert?
Diese Frage stellte eine Theatertruppe bei den Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag. Wenn es das Verfassungsgericht nicht gegeben hätte, dann, da ist sich Verfassungsrechtler Dieter Grimm, selbst früher Verfassungsrichter, sicher:
Die Bundesrepublik sähe dann in vielen Hinsichten anders aus.
Ich glaube, wenn wir diese Instanz nicht hätten, wäre die Staatsverdrossenheit größer. Ich will nicht sagen, es wäre alles schlecht, es wäre alles viel schlimmer, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wäre die Verdrossenheit, vielleicht auch die Wahlbeteiligung noch schlechter, weil man dem Laden nicht traut.
Reporterin Ursula Knapp berichtet seit rund 40 Jahren über das Gericht. Ursprünglich wurden die Verfassungsrichter von den Regierenden eher schlecht behandelt. Sie saßen dicht gedrängt in der Innenstadt von Karlsruhe in einer Villa. Und Reporter Ehard Becker erinnerte sich später noch:
Bei heißen Verhandlungen schmorten die Richter wie die Krebse in ihren roten Roben, aufgereiht hinter dem Richtertisch und mit der prallen Sonne im Rücken vom Fenster her. Damals im Prozess um das Verbot der Sozialistischen Reichspartei im Spätsommer 1952 war die Hitze fast unerträglich. Frau Höpke-Asshoff, Frau des ersten Präsidenten, hat auf Abhilfe gesonnen. Sie hat zwar im Gericht nichts zu sagen gehabt, es hat ja keine Richter, keine Präsidentenfrau, aber sie hat angeregt und das wurde ausgeführt. Ich habe es gesehen, da haben morgens die Putzfrauen in ihren Putzeimern Stangeneis in den Gerichtssaal getragen und zwischen die Richterstühle gestellt, in der Hoffnung, wenn die kühle Füße hatten, würde das bis auf den Kopf durchschlagen.
Das Bundesverfassungsgericht.
Gleich in den Anfangsjahren machte das Gericht klar, in dieser Republik ist nicht alles erlaubt. Im August 1956 verkündete der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Josef Wintrich, ein äußerst wichtiges Urteil.
Im Namen des Volkes. Erstens: Die Kommunistische Partei Deutschlands ist verfassungswidrig. Zweitens, die Kommunistische Partei Deutschlands wird aufgelöst.
Das Urteil von 1956 hatte massive Auswirkungen. Viele engagierte Kommunisten verloren ihre bürgerliche Existenz. Zum Beispiel Parteimitglied Erwin Knapp aus Schwetzingen, der nach dem Urteil lange arbeitslos blieb. Als Kommunist hatte er in der Nazizeit im KZ gesessen und glaubte 1945 an eine neue Zeit, als er half, in seiner Stadt Wohnraum für Obdachlose zu schaffen.
Tja, nach dem Kriege war man als Antifaschist ein eingefragter Mann, auch hier bei uns in Schwetzingen. Aber bald war es damit vorbei. Es war kein einfaches Leben für einen Kommunisten in dieser Republik. Ein Tag in der weiteren Entwicklung, dann werde ich wohl nie vergessen. Das war der 17. August 1956. An diesem Tag verbot das Bundesverfassungsgericht meine Partei, die KPD. Als ich am Nachmittag nach Hause kam, da hatten Polizeibeamte schon mit Hilfe eines Schlossermeisters meine Wohnung geöffnet und mit der Hausdurchsuchung begonnen.
Das Karlsruher Gericht hat wesentlich zu einer modernen Wirtschaftsordnung beigetragen, indem es die Berufsfreiheit stärkte. Ein einstiger DDR-Flüchtling, der approbierte Apotheker Karl-Heinz Röber, wollte in einem bayerischen Städtchen eine Apotheke eröffnen. Doch der mittelalterliche Zünftestaat ließ grüßen. Ein strenges Lizenzsystem und noch strengere Behörden stellten sich ihm in den Weg.
Und am Schluss verkündeten sie noch frech und fröhlich frei, es bestünde sonst die Gefahr, dass ich eventuell unerlaubte Arzneiabgabe betreiben könnte. Das stank mir denn in der Nase. Und daraufhin habe ich mir gesagt, so, jetzt guckst du dir mal die bayerische und die Bundesverfassung an. Hab sie erworben und da dachte ich, das kann man aber ganz anders auslegen.
Am 11. Juni 1958 erging das Urteil. Die Verfassungsrichter erklärten einen Artikel des bayerischen Apothekengesetzes für nichtig. Der sei mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit nicht zu vereinbaren. Sein Erfolg half dem Kläger allerdings persönlich wenig. Sein Geld reichte dann doch nicht zur Gründung einer Apotheke. Doch die bestehenden Apotheken bekamen alsbald Konkurrenz. Keinesfalls der Ruin des Apothekerverbands oder der Gesundheitsversorgung.
Gegenstand der heutigen Verhandlung ist also ausschließlich die verfassungsrechtliche Zwischenfrage.
Tatsächlich gab es von Anfang an eine Frau unter den Richtern, die Richterin Erna Schäffler. Heute nur unter Experten bekannt, hat sie, wie kaum eine andere, die Republik geprägt. Es gelang ihr gegen erhebliche Widerstände in mehreren Entscheidungen die Gleichstellung voranzutreiben. Zum Beispiel musste das Gericht 1953 erst einmal klären, ob es das Grundgesetz ernst meinte mit der Gleichstellung oder nur eine Art netter Erklärung sein sollte. Ja, sagte das Gericht, es ist ernst gemeint. Der Staat muss für Gleichstellung sorgen. Und das alte Familienrecht, dass der Mann etwa über das Vermögen der Frau verfügen durfte, war abgeschafft.
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Frauenrechten war immer fortschrittlich. Also weiter, fast weiter als die Bevölkerung selber war.
Aber nicht in allen Fragen war das Gericht so fortschrittlich. 1957 verirrte es sich sehr. Es sollte entscheiden, ob es gegen das Grundgesetz verstößt, wenn Männer für Homosexualität bestraft werden, Frauen aber nicht. Die Richter segneten die Strafbarkeit ab. Mit Argumenten, die heute nur noch Kopfschütteln hervorrufen.
Die Gefahr solcher Fehlprägung ist bei Mädchen weit geringer als bei männlichen Jugendlichen. Diese allgemeine Erfahrung wird von den Sachverständigen zum Teil darauf zurückgeführt, dass Mädchen weit mehr als der Knabe durch ein natürliches Gefühl für sexuelle Ordnung bewahrt werde, zum Teil darauf, dass die Mädchen altersmäßig früher auf heterosexuelle Beziehungen fixiert seien.
Später, etwa ab dem Jahr 2002, hatten die Verfassungsrichter viel Gelegenheit, die Sache wieder gut zu machen. Das Thema Homosexualität kam immer wieder vor Gericht. Ob Lebenspartnerschaften zulässig sind, ob gleichgeschlechtliche Partner bei der Steuer schlechter gestellt werden dürfen oder wann und wie homosexuelle Partner Kinder adoptieren dürfen. Immer wieder hat sich das Gericht, manchmal nur mit einer knappen Mehrheit, zugunsten der homosexuellen Partnerschaften ausgesprochen. Was wäre gewesen, wenn es das Gericht nicht gegeben hätte? Verfassungsrechtler Dieter Grimm ist sich sicher.
Die Bundesrepublik sähe dann in vielen Hinsichten anders aus. Statt des ZDF gäbe es ein regierungsnahes Fernsehen, wie es Adenauer 1961 wollte, weil er meinte, in der ARD käme die CDU zu schlecht weg. Das Bundesverfassungsgericht hat das verhindert. Fernsehen muss staatsfrei sein.
Adenauers Reaktion im Bundestag, historisch, weil so peinlich. Niemals mehr danach wollte sich ein Politiker bei einer solch massiven Urteilsschelte erwischen lassen. Aber Adenauer war fassungslos, dass das Gericht einfach sein schönes Projekt kaputt machte.
Das Kabinett war sich darin einig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren. Meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten, dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil.
Und dann die sozialliberale Koalition nach 1969. Manch neues Gesetz wurde erlassen, aber vieles wurde in Karlsruhe gestoppt. Viele waren jetzt empört über das Bundesverfassungsgericht.
Die Bürgerbewegungen sind gewachsen in dieser Zeit. Und deshalb ist auch die Aufmerksamkeit gewachsen, wie das Gericht da entscheidet. War also nicht nur eine Frage von Politikerkreisen oder speziell Interessierten, sondern es waren Bewegungen dahinter. Und das war der Unterschied.
Zum Beispiel die Fristenlösung, die Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 3 Monaten grundsätzlich erlauben wollte. Präsident Ernst Bender wusste 1975, wie umstritten die Entscheidung sein würde und reagierte zu Beginn der Verhandlung sehr nervös auf die Fotografen vor der Richterbank.
Meine Herren, ich unterbreche jetzt wirklich ein letztes Mal. Ich habe bereits einleitend gesagt, dass Sie im Interesse der Verfahrensbeteiligten hier vorne nicht sein dürfen. Ich fordere Sie nunmehr auf, das Fotografieren einzustellen und sich jedenfalls hinter die Bänke der Verfahrensbeteiligten zu begeben. Ich sage es nicht ein weiteres Mal. Beim nächsten Mal werde ich Sie verwarnen und anschließend das Gericht fragen, wie auf eine solche Ungebühr reagiert werden soll.
Eine Mehrheit von 5 Verfassungsrichtern hatte gegen das Gesetz gestimmt. Gegen die Mehrheit im Bundestag. Die neue Fristenlösung war gekippt. Und 1993 wiederholte sich die Sache. Wieder hatte der Gesetzgeber eine Fristenlösung beschlossen, also die Möglichkeit, innerhalb der ersten 3 Schwangerschaftsmonate grundsätzlich abtreiben zu können. Diesmal motiviert durch die Wiedervereinigung, denn für diejenigen, die in der DDR groß geworden waren, schien das selbstverständlich. Aber wieder kippt das Gericht das Gesetz. Empörung bei der brandenburgischen Sozialministerin Regine Hildebrand.
Das ist eine gelinde Katastrophe. Wirklich, es ist nicht übertrieben, es ist eine gelinde Katastrophe. Wir hatten im Osten 20 Jahre lang, seit 1972, eine Fristenregelung, von der ich dachte, man geht damit verantwortlich um.
Volkszählung 83. Eine Aktion, die für unser aller Zukunft wichtig ist. Die Furcht vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten ist unbegründet.
Ich habe es so erlebt, dass die Wende kam mit dem Volkszählungsurteil 1983. Dann kam die Zeit, in der das Gericht als Garant der bürgerlichen Freiheitsrechte wahrgenommen wurde.
Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen.
Präsident Ernst Bender verkündet im Dezember 1983, am letzten Tag seiner Amtszeit, das Urteil. Der Staat blieb auf Vorbereitungskosten in 3-stelliger Millionenhöhe sitzen.
Naja, über Bender waren ja alle überrascht. Es gab ja auch immer wieder Berichte über ihn, dass er eine ganz überraschende Entwicklung gemacht habe, als er nach Karlsruhe gekommen sei, weil er war CDU-Politiker und kam hierher und wurde eigentlich zunehmend liberal und hat ja am Ende seiner Amtszeit das erste Volkszählungsurteil gesprochen. Und es war seine Stimme, die den Ausschlag gegeben hat, dass die erste Volkszählung nicht stattfinden konnte.
Immer wieder gab es Ärger mit den Entscheidungen des Gerichts, zum Beispiel 1995. Da kritisierten viele Gläubige das sogenannte Kruzifixurteil.
Ich bin entsetzt, dass unser oberstes Gericht ein solches Urteil fällt. Es ist niemals der Wille des Volkes.
Das Gericht erhielt waschkörbeweise Protestbriefe. Die Richterinnen und Richter hatten entschieden, dass das Kruzifix in Klassenzimmern abgenommen werden muss, weil der Staat eine religiöse Neutralitätspflicht habe und den Schülerinnen und Schülern keinen bestimmten Glauben vorschreiben dürfe. Die Politikerschelte, zum Beispiel von Edmund Stoiber, damals Ministerpräsident in Bayern, kam prompt.
Kreuze gehören zu Bayern im Grunde genommen aufgrund der Tradition, wie die Berge und der Chiemsee und was auch immer besonders für Bayern prägend ist.
Immer wieder hat das Gericht zu religiösen Fragen Stellung genommen und es hat sich damit nicht nur Freunde gemacht, sei es zum islamischen Kopftuch, zum Schächten oder auch zur Frage, ob dem Chefarzt eines katholischen Krankenhauses gekündigt werden darf, wenn er ein zweites Mal heiratet. Vielleicht erinnern Sie sich an manche von diesen Urteilen. Sicher haben Sie die letzten großen Entscheidungen noch im Kopf, etwa den Klimabeschluss, wonach die Regierung im Sinne der künftigen Generation mehr für den Klimaschutz tun muss. Hat das Verfassungsgericht in seinen 70 Jahren seine Aufgabe gut gemeistert? Schreiben Sie uns, was Sie darüber denken. Unsere Adresse ist ganz einfach, redaktion.recht@swr.de. Ich wiederhole, redaktion.recht@swr.de. Und wenn Sie ins Thema noch intensiver einsteigen wollen, in der ARD Audiothek gibt es eine lange Sendung von mir zu 70 Jahre Bundesverfassungsgericht. Und die Fernsehkollegen haben auch einen längeren Film dazu gemacht. Da gehe ich bis nach Karlsruhe, heißt der. Den können Sie in der ARD-Mediathek jederzeit anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt auf jeden Fall Gigi Deppe.